Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Manches, was Sie heute sehen und hören werden, mag Ihnen vielleicht ein wenig wie Science-Fiction erscheinen. Aber es ist Wirklichkeit und Gegenstand einer Wissenschaft bzw. Technik, die sich Nanotechnologie nennt. Und diese Technologie und was dazugehört, will ich Ihnen heute vorstellen. Warum wird von Nanotechnologie gesprochen? Die Antwort ist einfach, weil sich diese Technologie in einem Bereich von weniger als 100 Nanometern abspielt. Und um Ihnen eine Vorstellung von der Größenordnung zu geben, ein Nanometer ist ein Milliardstel Teil eines Meters. Und wie klein das ist, ahnen Sie vielleicht, wenn ich Ihnen sage, dass zwei fette Atome, genauer ihre Elektronenhülle zusammen, ungefähr, Pi mal Daumen, ein Nanometer groß sind. Immerhin wächst auch Ihr Haar pro Sekunde um einen Nanometer. Und was die Größenverhältnisse angeht, ein Nanopartikel verhält sich im Vergleich zu diesem Fußball, so wie dieser Fußball in etwa im Verhältnis zur gesamten Erde. Natürlich ist diese Welt des Allerkleinsten nicht neu, denn seit es das Universum gibt, gibt es natürlich auch die Nanowelt mit ihren Strukturen. Neu ist jedoch, dass wir es geschafft haben, auf dieser Ebene der Atome und Moleküle gezielt zu operieren. Es gibt beispielsweise Motoren, die nur 14 Nanometer groß sind. Tatsächlich haben Sie solche Motoren, die mit Wasserstoffionen betrieben werden, in sich. Sie sind aus Biomolekülen aufgebaut und haben den Sinn, in manchen Ihrer Zellwände eine Art Drehmoment zu erzeugen, was dann für den Zelltransport entscheidend ist. Im Studio begrüße ich jetzt den Physiker Wolfgang Heckel, Experte für Nanotechnologie unter anderem und Generaldirektor des Deutschen Museums in München und Mitglied verschiedener Einrichtungen und Gremien, unter anderem beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Schönen guten Abend, Herr Heckel.
Guten Abend.
Fangen wir doch mal an damit, dieser Bereich ein Milliardstel Meter. Wir haben es ja immer schon damit zu tun gehabt, dass wir Stoffe verändern. Wenn wir Stoffe verändern, verändern wir die irgendwie auf der Ebene der Atome. Was ist das Besondere dann der Nanotechnologie?
Also, dass wir es verstehen, dass wir zum ersten Mal in die Hand nehmen können, einzelne Atome und Moleküle. Und es ist eine andere Denke sozusagen dahinter. Wir denken vom Einzelnen aus, vom einzelnen Atom, vom einzelnen Molekül, wie wir das hin und her schieben können, wie wir zwei Atome zusammenbringen können und gezielt gucken können, ob eine chemische Reaktion entsteht, ob dann zum Beispiel aus Sauerstoff zweiwertiger Sauerstoff entsteht und solche Dinge. Wir können zuschauen, auch mit einem Mikroskop, was wir zum ersten Mal haben. Wir können hineinblicken in diese bisher verborgene Welt des Nano, von der wir natürlich gewusst haben, dass sie unter allen Dingen, die uns umgeben, liegt. Wir selbst sind ja letzten Endes aufgebaut aus Nanoteilchen, aus Atomen und Molekülen. Aber gesehen haben wir es noch nie.
Das Verrückte finde ich, wenn wir, Sie sagen, wir sind aufgebaut aus Nanoteilchen, ganz klar. Aber wenn wir unsere Ebene hier, also die Welt der festen Tische und der Gläser und so weiter, wenn wir die verlassen und Richtung Atomgröße uns bewegen, verändert ja alles seine Eigenschaften, seine Funktion und Struktur.
Naja, das ist das Besondere und das ist auch die Chance. Das Besondere ist, dass zum Beispiel ein Rutil, wenn Sie das hernehmen, als Mineral relativ langweilige Eigenschaften hat. Wenn Sie aber Titandioxid hernehmen, also das einzelne Molekül, dann ist es ein Nanopartikel mit ganz besonderen Eigenschaften. Beispielsweise der Eigenschaft, dass es in der Sonnencreme oder in Sonnenmilch oder im Sonnenspray die UV-Strahlung abhält. Also der Physiker würde sagen, quantenmechanische Phänomene kommen plötzlich ins Spiel, wo wir bei großen Teilchen, die uns normalerweise umgeben, unsere Hände sind groß, unsere Gläser sind groß, alles ist groß, aber auf dieser kleinen Skala kommt plötzlich die Quantenmechanik ins Spiel und neue Eigenschaften, beispielsweise auch die Oberfläche. Die Oberfläche ist sehr viel größer eines kleinen Teilchens im Vergleich zu einem großen Teilchen.
Was ja erstmal schwer ist, sich vorzustellen.
Auch wenn Sie, sagen wir mal, einen Fußball hernehmen und zwei Fußbälle mit demselben Volumen hernehmen, dann sehen Sie sofort ein, da haben Sie eine größere Oberfläche. Und treiben Sie das immer weiter und Sie kriegen immer eine größere Oberfläche. Warum? Was ist Besondere daran? Wenn jetzt ein Teilchen oder ein Werkstoff wegen seiner Oberfläche besonders gewünscht, aktiv zum Beispiel ist, und wenn Sie dann die Oberfläche besonders vergrößern können, dann haben Sie einen neuen physikalischen Effekt. Und ein drittes, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir mit Nanoteilchen, wenn wir mit Molekülen und Atomen arbeiten, dann arbeiten wir eigentlich auf der Skala, untersuchen eine Skala, die die Natur immer schon benutzt hat. Beispielsweise, wenn ein Virus in unsere Zellen eindringt, dann ist das ein Phänomen, wo vielleicht ein einzelner Virus in unsere Zelle eindringt, wir dann krank werden, weil er seine DNA in unserem Zellkern ablädt. Und wenn ich das plötzlich beobachten kann und vielleicht sogar eingreifen kann, weil ich Nanotechnologie machen kann, dann habe ich viel gewonnen.
Das heißt, ich schaffe unter Umständen neue Teilchen, oder was heißt unter Umständen? Ich schaffe neue Teilchen, die es vorher in der Natur noch nicht gegeben hat.
Ja, das wären synthetische Nanoteilchen, Nanopartikel. Ich möchte aber gleich echt so sagen, also die Welt ist voller Nanoteilchen. Mhm. Seit das Leben entstanden ist auf der Erde vor 3,8 Milliarden Jahren, auch da haben sich Moleküle, DNA-Moleküle, Aminosäuren, Nanoteilchen zusammenfügen müssen und haben uns erst letztendlich hervorgebracht. Mhm. Wir sind umgeben mit natürlichen Nanoteilchen. Wenn Sie am Lagerfeuer sitzen, atmen Sie Nanoteilchen ein und so weiter und so weiter. Dass es jetzt nun neue Nanoteilchen, synthetische Nanoteilchen, die sozusagen designt und per Wunsch hergestellt sind mit gewünschten Eigenschaften, das ist etwas Neues und das ist, eröffnet uns viele Chancen.
Mhm. Kann man denn Pi mal Daumen sagen, okay, also das, was sozusagen an Hauptgesetzen in der Nanowelt gilt, was sie unterscheidet so von der herkömmlichen Physik, das ist in der Tat, dass sie quantenphysikalisch betrachtet werden muss?
Also wir wissen ja seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die Quantenmechanik letzten Endes unsere Welt, die Physik, alle Dinge, alles, was uns umgibt, uns selbst regiert. Aber wir waren nicht in der Phase, wo wir das praktisch wirklich nutzen konnten. Heute aber, wenn wir einen Transistor meinetwegen herstellen, um dieses Beispiel mal zu nehmen, und der Transistor ist so klein, diesem Mooreschen Gesetz folgend, dass alle 1,5 Jahre sich die Größe, die typische Größe halbiert und immer kleiner wird. Und am Ende haben wir einen Transistor, der aus einem einzelnen Elektron besteht. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, das ist also so ein Einzelelektron-Transistor. Ja, wo ist denn das Elektron, wenn wir Heisenbergsche Unschärferelation kennen, die uns sagt, man kann ein einzelnes Elektron gar nicht genau festlegen an einem Punkt. Mhm. Und wenn dann unser Schalter aus der Tatsache besteht, dass das Elektron links oder rechts 0 oder 1 ist und wir nicht genau wissen, weil die Quantenmechanik sozusagen uns diese Lokalisierung im Ort nicht erlaubt, dann wird es spannend.
Ja, lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Anwendungen reden. Sie haben ja hier was mitgebracht. Was ist das hier?
Das ist wichtig. Das sind Nanoröhrchen. Zeigen Sie mal, das sind Nanoröhren, die in einem Kapillardialysator verarbeitet sind. Also für die Blutwäsche, für die Dialyse, die Kapillaren, die Nanoröhrchen sozusagen reinigen das Blut.
Und ein Golfball?
Ein Golfball, ja, wer sehr gut Golf spielt und noch besser spielen will, der weiß natürlich, dass die Verwirbelungen des geschlagenen Golfballs, dass man die nicht möchte. Mhm. Und weil dieser Golfball jetzt so kleine Nano-Aufrauungen auf der Oberfläche hat, ist die Wirbelstraße geringer, die Verwirbelungen geringer und man schießt genauer. Mhm. Also wenn man sehr gut Golf spielt. Mir ist es noch nicht so weit angelangt. Aber wenn Sie ein sehr guter Golfspieler sind, wunderbare Anwendung.
Wir haben eben ja über den Klebstoff gesprochen, der nach den Geckofüßen sozusagen modelliert ist. Und der Witz daran ist, dass man sozusagen, je näher man in diese feinste Haarregion kommt, es mit Atomen und den Anziehungskräften zwischen Atomen zu tun hat.
Das ist ja klasse, dass die Natur das uns vorgemacht hat. Das ist übrigens Nanobionik, ist da das Stichwort. Mhm. Ne? Die Natur macht uns vor, wie es geht. Wir versuchen, das technisch nachzuahmen. Und jetzt haben wir das geschafft, dass wir sogar an dieser Stelle ein Stück weit besser geworden sind. Und der Witz dabei ist, dass man diese Klebung ja wieder lösen kann. Mhm. Also einen sehr festen Kleber herzustellen, ist nicht so schwierig. Aber einen Kleber, so wie der Gecko das ja auch, wenn er an der Decke oben krabbelt, nee, den muss er ja jedes Mal wieder lösen. Mhm. Und diesen, wie die Post-it, nur viel, viel stärker.
Jetzt stelle ich meine arme Regisseurin Helga auf die Probe, weil das haben Sie mitgebracht. Das ist sozusagen ein Nanostift. Ich versuche das mal hochzuhalten. Das ist dieses Ding hier. Und das hat ganz oben, ja, man kann es kaum sehen, ist das ein Atom dick?
Ja, das ist eine...
Kann man sich kaum vorstellen.
Eine Spitze. Die besteht aus einem kleinen Wolframdrähtchen und ist geätzt und ist so scharf geätzt, dass am Ende ein Atom nur noch stehen bleibt. Jetzt werden Sie natürlich fragen, wieso, warum macht man das? Fragen Sie es? Ja, Sie fragen es, ich sehe Sie, ne? Sie wissen es nicht.
Guter Rhetoriker stellt sich selbst die Frage.
Ja, so machen wir das immer im Museum. Mit dieser kleinen Nadelspitze haben wir zum ersten Mal, Gerd Binnig und Heini Rohrer, die den Nobelpreis dafür bekommen haben, haben zum ersten Mal in die Welt der Atome und Moleküle hineinschauen können, weil diese atomare Spitze es möglich macht, wenn man über Atome einer Oberfläche fährt, diese Atome in einem Fernsehbild sichtbar zu machen.
Was macht man da eigentlich sichtbar? Macht man die Kräfte zwischen den Atomen sichtbar? Oder?
In diesem Fall nicht. Es gibt auch ein Mikroskop, mit dem man die Kräfte sichtbar macht, aber sozusagen historisch das erste Mikroskop hat sichtbar gemacht, ob es eine Wechselwirkung gibt zwischen diesem letzten Atom auf dieser Spitze, die diese Spitze führe ich mit irgendeinem Mechanismus, so einem Rastermechanismus über eine Oberfläche, zwischen diesem letzten Atom der Spitze und den Atomen der Oberfläche. Und da besteht eine Anziehungs-, eine Abstoßungskraft, da besteht ein Strom, den man da anlegen kann zwischen diesen beiden Atomen. Und der Strom, das kann man sich leicht vorstellen, ist ein wenig größer, wenn man mit der Nadelspitze über einem Atom steht, als wenn man zwischen zwei Atomen steht. Strom größer kann ich einem helleren Bildpunkt auf einem Fernsehbild zuordnen. Und plötzlich kriege ich eine Vergrößerung einer atomaren Oberfläche, wo ich lauter Kugeln liegen sehe, also Atome von 100 Milliardenfach. Und das ist wunderbar. Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt Atome tatsächlich. Das alte griechische, die alte griechische Idee, Atomos, es gibt
dieses Wunderbar. Kann man jetzt zeigen.
Kann man zeigen. Und darüber hinaus nicht nur zeigen, wir können sogar das eine Atom nehmen. Wir können es nehmen und woanders hinstellen. Wir können sozusagen ein kleines Loch machen. Ich habe übrigens das Guinness Book der Rekorde dafür, dass ich das kleinste Loch der Welt gebohrt habe, darf ich bei dieser Gelegenheit sagen. Genau so, indem ich ein Atom weggenommen habe. Und was bleibt zurück? Ein einatomares Loch.
Wenn man sich diese, ja, diese feinsten Schichten, die ja letztlich dann nur noch aus einem Atom, also ein Atom dick sind, vorstellt, dann heißt das doch, das ist die Grenze eigentlich der Nanotechnologie, denn weiter runter komme ich nicht.
Ja, wir müssen ja auch erstmal jetzt sozusagen die Nanotechnologie lernen, Anwendungen, es gibt so viele tausende Fragen im Gesundheitsbereich, im Bereich der molekularen Medizin, der Nanomedizin, der Halbleitertechnologie, der Verkleinerung von Schaltungen, dass die Frage sozusagen, was kommt nach der Nanotechnologie, wenn ich die jetzt implizit hier hören sollte, eigentlich momentan jedenfalls bei den Festkörperphysikern nicht auf der Tagesordnung steht. Dann würden wir nach CERN gehen müssen und würden uns über schwarze Löcher unterhalten müssen beim Large Hadron Collider.
Die aber, wie wir erfahren haben hier in dieser Sendung, ganz, ganz klein sind. Keine Angst, meine Damen und Herren. Teilen Sie denn dann diesen Optimismus, dass tatsächlich, ich glaube, bis 2015 ist die Prognose einiger Wirtschaftsinstitute, also wir ungefähr so mit 800 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz Nanotechnologie zu rechnen haben?
Also wir haben momentan etwa einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Wenn Sie fragen, ja, wo ist denn das alles? Aber dann ist das natürlich dem geschuldet, dass vieles verborgen ist. Denken Sie an einen Toner, ganz normalen Toner in Ihrem Drucker. Das ist natürlich ein Nanoprodukt. Denken Sie daran, dass jedes Automobil heutzutage fast die Halle verlässt, die Produktionshalle, mit einem Nanolack beschichtet ist. Wir haben so viele Anwendungen, oder die berühmten Sonnencremes, nicht, wo Millionen von Tonnen hergestellt werden. Die Sonnencremes funktionieren ja überhaupt nicht, ohne dass sie Nanopartikel dort dispergiert haben, die UV-Ausstrahlung zurückhalten. Also der Weltmarkt, ich glaube schon, der erdweite Markt, sollte ich besser sagen, den Weltmarkt kennen wir nicht, wir leben hier auf der Erde. Ich glaube schon, dass der, und die Zahl der Jobs auch, und die Chancen für den Standort Deutschland und Europa, weil wir führend sind in der Forschung, wir müssen nur die Produkte sozusagen schneller auch. Ich glaube, dass das eine gute Entwicklung nehmen kann, wenn wir clever sind und geschickt sind und auch aufpassen, dass nichts dabei schief geht.
Also insofern würden Sie ganz klar sagen, das ist die Schlüsseltechnologie und die transformiert auch andere Technologien.
Ja, weil es in so vielen Bereichen eine entscheidende Rolle spielt. Nanotechnologie ist ja eine Querschnittstechnologie. Wie gesagt, wenn Sie Medizin betreiben, wenn Sie lösen wollen, warum etwa von den 30.000 benannten Krankheiten nur 10% ursächlich heilbar sind, dann hat das damit zu tun, dass wir auf molekularen, nanoatomaren Niveau nicht verstehen, was da abläuft. Wenn Sie eben bessere Chips oder schnellere Chips, größere Speicher bauen wollen, dann kommen wir an die Grenze, dass Sie mit einzelnen Atomen, jedenfalls mit Atomclustern das tun müssen. Wenn wir effizientere Lichtquellen haben wollen. Also in so vielen Bereichen, Oberflächenbeschichtung ist ja das, was man an der Tankstelle sieht, wenn man mit Nanotechnologie jetzt sein Automobil waschen kann, mit Nanobeschichtung. Das sind nur die ersten zaghaften Schritte. Aber wir schicken uns ja an, sozusagen die Natur im Innersten verstehen zu können. Denn die Natur, und das muss man wissen, die baut natürlich von unten nach oben. Die Natur hat ja genau das Prinzip, dass sie Atome und Moleküle zusammenfügt zu Einheiten, zu Blumen, zu allen möglichen.
Unsere Runde hat sich vergrößert, nicht in den Nanobereich hinein, sondern ist eher größer geworden eben. Und ich begrüße Thilo Hoffmann herzlich. Schönen guten Abend. Leiter des Departments für Umweltgeowissenschaften an der Universität Wien. Er befasst sich unter anderem mit Wasser und mit Nanopartikeln im Wasser. Und dann begrüße ich Klaus Kornmax. Schönen guten Abend. Inhaber des Lehrstuhls für Technikphilosophie an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus. Wie ist das denn mit Nanopartikeln im Wasser? Kann man die nachweisen? Wenn ja, was für eine Wirkung haben die?
Die Wirkung kennen wir heute eigentlich noch nicht von den Nanopartikeln. Man kann sie auch noch nicht nachweisen und das ist eines unserer großen Probleme. Wir wissen nämlich noch gar nicht, wie wir sie finden. Sie sind so klein und unterscheiden sich teilweise überhaupt nicht von den Materialien, die wir natürlicherweise im Wasser haben, von Sediment oder Partikeln. Wir können sie nicht unterscheiden. Sicher ist aber schon eine Sache. Sie werden in so großen Mengen eingesetzt. Wir haben das eben gehört, mehrere 1000 Tonnen werden heute produziert. Sie kommen irgendwann an, also sie werden irgendwann im Wasser auch drin sein.
Haben Sie eine Ahnung, was das für Effekte haben könnte? Ich meine, im Film war ja eine ganz klare Aussage. Also es sind durchaus Effekte denkbar, die sich negativ auf uns auswirken.
Also einzelne Effekte kennen wir schon. Wir haben quasi Puzzlebausteine, das wurde in diesem Film auch schön gezeigt. Wir wissen gewisse Wirkungen, das heißt, man sagt ein Proof of Principle. Wir wissen, es passiert etwas, es ist also auch etwas vorhanden. Wir haben aber noch kein zusammenhängendes Bild von der gesamten Situation. Wichtig wäre es, dass man in dem Zusammenhang eigentlich nicht mehr von der Nanotechnologie sprechen kann. Man müsste hier wirklich das einzelne Produkt, das einzelne Partikel untersuchen, weil sie verhalten sich wirklich alle unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht generell sagen, die Nanotechnologie ist gefährlich oder auch man kann nicht sagen, sie ist ungefährlich.
Wozu raten Sie denn? Ich meine, das Ganze erinnert ja an die Debatte um Gentechnik. Da haben wir auf einmal den Genmais irgendwo freigesetzt, der jetzt auch in der freien Wildbahn zu finden ist. Das klingt so ähnlich wie die freigesetzten Nanopartikel. Gibt es da irgendwas Besonderes zu bedenken?
Ich denke schon, aber zunächst mal gilt generell bei den ganzen Diskussionskarrieren, die wir da haben, das gilt übrigens auch für den Elektrosmog, die haben ganz ähnliche Strukturen, eben auch bei der Gentechnologie, wenn es um die Rückholbarkeit oder Ähnliches geht. Also zunächst gilt mal, wenn man nicht ganz genau weiß, was auf einem zukommt, empflichtet das einem nicht davon, darüber nachzudenken. Das ist mal das Erste. Und das ist natürlich auch die Aufgabe der Technikfolgenabschätzung. Der Kollege vorher, Fleischer, hat es ja gerade gesagt. Aber ich denke, es zu Alarmismus ist eigentlich kein Anlass. Das hängt einfach auch damit zusammen. In diesen Diskussionen werden vielfach Ängste oder kommen Ängste hoch, die eigentlich schon da sind. Das sind weniger Ängste vor der Technologie oder jetzt vor speziell diesen Produkten, weil sich die Leute das sowieso im Allgemeinen nicht vorstellen können. Und wir können es uns ja auch nur sagen, von der Wissenschaft mathematisch vorstellen.
Ja, was die Sache ja nicht besser macht.
Was die Sache ja nicht besser
also eher
macht,
im Gegenteil.
Das ist richtig. Aber, und ich denke, das ist der Punkt, diese Ängste sind nicht so sehr konkret vor einer Technologie oder vor Partikeln, sondern vor Veränderungen von Lebensumständen, von einer Kultur, die vielleicht, oder einer Kulturänderung, die vielleicht dahinter hängen könnte. Also man schlägt sozusagen Kulturentwürfe oder Lebensentwürfe, die durch solche technologischen Visionen transportiert werden und haut aber auf die Technologie drauf.
Nicht? Wir haben natürlich gesehen, dass diese Ängste teilweise auch berechtigt sind, wie bei anderen Technologien. Das heißt, wir haben das gesehen bei der Gentechnik, da wurde diese Besorgnis nicht ernst genug genommen. Und obwohl wir eigentlich wenig Wirkung gesehen hatten, ist wirklich da eine kritische Aufnahme der Bevölkerung. Und ich denke, in der Nanotechnologie gilt es, das eigentlich zu verhindern. Das heißt, rechtzeitig intensiv auch die Folgen Umweltforschung zu betreiben und zu sehen, gibt es diese Effekte? Sind dort Wirkungen? Die Wirkungen, die wir sehen, sind die wirklich bei den sehr geringen Konzentrationen, die wir erwarten, dann noch relevant? Oder nicht?
Also was ich mir platt vorstellen kann, natürlich haben Sie völlig recht mit dem Einwand, Nanopartikel sind immer irgendwo in der Welt gewesen. Aber wenn wir jetzt sozusagen Teilchen eben, welche freisetzen, die früher nicht da gewesen waren, wissen wir eigentlich nicht genau, was sie organisch machen.
Die Natur ist uns ja doch gnädig, nicht? Also die Oberflächenphysik tendiert ja dazu, dass die freien Nanopartikel, auch wenn synthetische freie Nanopartikel sind, zusammenklumpen, zu agglomerieren. Mhm. Sie finden ja fast kein freies einzelnes Nanopartikel, nicht? Sie haben das sehr richtig, glaube ich, gesagt. Es gab ja auch einmal eine Zeit, wo gesagt wurde, wenn ein Mensch in einer Eisenbahn schneller als mit 30 Kilometer pro Stunde sich nicht bewegt, das ist hochgefährlich, kann er nicht mehr atmen. Also Sie haben das sehr richtig gesagt. Wir projizieren natürlich Ängste immer in neue Technologien hinein.
Ja, und wenn man nicht aufklärt, gibt es Glaubenskriege.
So ist es. Und Sie haben es auch ganz richtig gesagt. Aufklärung ist der beste Weg dazu, den Bürger mit in den Dialog zu nehmen. Daher gibt es auch zum Beispiel die spezielle Maßnahme, auch des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, der Nanodialog, der auch von der EU unterstützt wird. Es gibt Nanocare. Und wichtig, glaube ich, ist auch dabei, dass wir sagen können, Die Menschen müssen mitgenommen werden mit einem Verständnis dessen und einer Frage auch an Sie. Wollen wir den Fortschritt? Wollen wir in einer besseren Welt in Zukunft leben? Und welche Risiken sind wir bereit, da einzugehen? Wir sind diese Bedenkenträger geworden. Nicht?
Aber da wäre ich vorsichtig zu sagen, gleich bessere Welt. Also zunächst mal muss man ja nur sagen, andere Welt.
Andere Welt,
ob sie besser ist?
Ja, wir hoffen natürlich alle, dass es eine bessere Welt wird. Die Wissenschaftler arbeiten für fast alle.
Klar.
Nicht? Für eine bessere Welt.
Arbeiten also, wir ja alle für, auch selbst die Leute im Fernsehen, obwohl man das nie glaubt. Aber was ist denn mit den Sonnencremes? Sorry.
Ja.
Was ist denn mit den Sonnencremes?
Ja, wie viele Hautkrebsfälle hätten wir denn, wenn es die Sonnencremes nicht gäbe? Nicht? Also natürlich.
Aber offensichtlich gibt es auch Schädigungen durch die Nanopartikel
also
auf der Haut.
Nicht, dass ich wüsste. Wir haben ein großes Experiment seit Jahrzehnten laufen, wo Menschen sich hunderte Millionen von Litern Sonnencreme auf die Haut geschmiert haben. Jetzt fragen Sie mal den Australier, der dort unten beim Ozonloch liegt, ob er jetzt sozusagen eher Angst hat vor dieser Sonnenmilch, Nanopartikel, die da drin sind, oder ob er doch mehr sozusagen die positiven Aspekte für sich haben möchte, dass eben diese Sonnenmilch mit zugegebenen dispergierten Nanopartikeln ihn vor Hautkrebs schützt.
Herr Hoffmann, ich habe Sie unterbrochen.
Muss man direkt einhaken. Die Sonnencreme hat natürlich beim Hautkrebs das Positive, aber je nachdem, welche Nanopartikel man drin hat, und das ist der Punkt, wo ich wieder einhaken wollte, haben verschiedene Nanopartikel wie das Titandioxid eben durchaus negative Effekte. Wir haben Untersuchungen gemacht in Fließgewässern, wo wir sehen, dass selbst in sehr geringen Konzentrationen Titandioxid Biofilme, also Organismen, schädigt. Die Frage, die wir uns stellen, kann man nicht solche Nanopartikel herstellen? Kann man natürlich eine gewisse Größe, ein gewisses Coating, dass sie diese Effekte nicht mehr haben?
Ja,
also entscheidend ist es hinzugehen, zu sagen, wie produzieren wir diese Partikel?
Das Bessere
untersuchen
ist immer das, der Feind des Guten. Ja,
damit es sozusagen die Sonne schützt, aber eben nicht die Umwelt.
Es ist ja auch vernünftig, das Precautionary Principle, was wir sagen, das Vorsorgeprinzip. Wenn du nicht kennst, mit was du umgehst, dann sei mal vorsichtig. Aus Vorsorgegründen behandle die Materie so, wie wenn sie gefährlich wäre.
Aber
wir dürfen nicht erstarren dadurch.
Das ist natürlich die Frage, ob man aus ökonomischen Gründen die Beweislast umkehrt und sagt, nicht derjenige, der was herstellt, muss beweisen, dass es unschädlich ist, sondern der davon betroffen ist, muss beweisen, dass es schädlich ist.
Und
das fände ich als Verbraucher persönlich nicht so nett, ehrlich gesagt, weil sich da gleich gegen eine 800 Milliarden Dollar Industrie zu wenden, hat man, glaube ich, als Einzelverbraucher schlechte Karten.
In der Praxis sind wir aber natürlich ein bisschen her. Ich merke das immer wieder, wir in der Umweltforschung laufen natürlich der technologischen Entwicklung hinterher. Das heißt, wir wissen gar nicht vorher, welche Produkte sind in der Umwelt, wonach suchen wir. Wir schauen jetzt eigentlich, wo wir diese Produkte dort haben auf dem Markt. Was finden wir? Was ist in den Socken beispielsweise mit drin? Welche Silber-Nanopartikel finden wir? Wie werden die herausgewaschen? Wie verhalten die sich dann im Gewässerbett? Silber wird ein Riesenthema
werden. Für die, die es noch nicht wissen, Silberpartikel in solchen Socken, hier sind keine Silberpartikel drin, helfen nicht nur gegen Schweißfüße, nein, sie vernichten Bakterien.
Nehme alles zurück, ich rieche gar nichts hier. Ne?
Aber deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, dass die Technikfolgenabschätzung eine gute Institution ist. Und es ist auch gut, dass wir die im Parlament verankert haben. Denn gerade bei der Nanodiskussion war die Technikfolgenabschätzung ziemlich früh dran. Und sie leistet in gewisser Weise die Vergewisserung von dessen, was man absehen kann, was vielleicht technisch möglich ist. Und auf der anderen Seite aber einen Diskurs, der nur gesellschaftlich gelöst werden kann. Nämlich, haben wir die Technik, die wir brauchen, oder brauchen wir die Technik, die wir haben? Und das muss gesellschaftlich und politisch gelöst werden. Das kann man nicht technisch. Die Technik kann anbieten.
Wir sehen auch das Umdenken in der Industrie, dass die Industrie heute vielleicht viel stärker als vor 20 Jahren interessiert ist an dieser Forschung. Wir haben gute Zusammenarbeit mit Industriebetrieben, die auf uns zukommen und vice versa. Und die sagen, wir wollen unser Produkt untersucht haben, wir wollen, wie verhält es sich in der Umwelt, wie agglomeriert es, welche Wirkung hat es nachher noch, weil sie genau wissen, wenn das Produkt sich nachher schädlich herausstellt.
Klingt sehr positiv.
Ich finde, wir haben es viel besser gemacht als bei Atom-Gen-Nano, was man ja mal so in eine Reihe gestellt hat. Bei Atom und Gen haben wir uns auch als Wissenschaftler, muss man schon sagen, oftmals auf den hohen Sockel gestellt und gesagt, überlasst uns doch, wir sind die Experten, wir wissen das, dummes Volk, frag nicht. Ja? In der Nanotechnologie haben wir von Anfang an versucht, immer die Menschen mit einzubeziehen. Sie zu fragen, was haben Sie für Ängste, was erwarten Sie sich? Wir machen Nanodialoge und fragen die Besucher im Museum im Wochenende, zwei Tage lang, was erwarten Sie sich an Positiven und an Negativen von der Nanotechnologie? Und da ist natürlich ein gewisses Maß an Information erstmal nötig. Und übrigens mit den Socken, nicht? Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Die Socken, ja, kann man sich streiten, ob man die jetzt braucht mit dem Silber. Aber in einem Krankenhaus, wo Sie die Türklinken, die Griffe mit Silber beschichtet haben und dann also die Verbreitung der Keime unterdrückt werden. Und dann weniger Menschen sterben auf solchen Sekundärinfektionen im Krankenhaus. Ja. Da ist dann schon wieder die Tendenz da, dass ich sage, ja, da ist Nanotechnologie sicher sehr sinnvoll.
Gerade in deutschen Krankenhäusern, weil wir wissen ja, dass wir da nach Operationen ein besonderes Problem mit Keimen haben. 2015, ich habe es eben schon mal angesprochen, sollen Nanoprodukte weltweit, die Schätzungen gehen so ein bisschen auseinander, also sagen wir mal rund 1 Billion US-Dollar umsetzen, das sind 780 Milliarden Euro. Eine Sache, die mir neu zu sein scheint, obwohl sie nicht wirklich neu ist, ist ja, dass wir, wenn wir auf Nanotechnologie setzen, sozusagen auf die Fähigkeit der Natur zur Selbstorganisation setzen. Kann man viel drüber sagen. Wir haben hier auch schon eine Sendung gemacht über Selbstorganisation, eigentlich ein sozusagen weit verbreiteter Mechanismus. Trotzdem denke ich, was so ein bisschen ungeheuer daran ist, ist, dass wir Dinge sozusagen anstoßen, schaffen, aber dann auf den Prozess selber überhaupt keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr haben und im Grunde genommen ja nicht so 100% sicher sein können, was da passiert.
Wo kämen wir denn hin, wenn der Mensch auf alles Einwirkungsmöglichkeiten hätte, was in der Natur passiert? Das Leben selbst ist aus Selbstorganisation entstanden. Da hat der Mensch auch keine Einwirkungsmöglichkeit gehabt. Das ist überhaupt der magische Prozess in der Natur, durch den alles entsteht. Nicht nur die uns umgebenden Kristalle, alles fast in der Natur entsteht aus Selbstorganisation.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein, aber ich kenne genug Leute, die sagen, ja, mit der Selbstorganisation, das ist so ein romantischer Begriff, das gibt es zwar alles klar, überhaupt keine Frage, aber lass uns das doch mal wirklich ganz klar und sozusagen möglichst mathematisch rausfieseln, was das ist.
Ja,
da braucht klar. Kann man doch, die Synergetik macht das doch. Ja. Aus chaotischen Systemen kann man ja zeigen, wie Ordnung entsteht, durch entsprechende Parameter. Es ist nur so, ist ja nicht, dass Sie den Naturprozess selbst beeinflussen können. Sie können die Randbedingungen festlegen, Sie können die Startbedingungen festlegen. Genau. Das ist wie beim Kanonenschuss. Winkel und Abschussgeschwindigkeit. Was dann passiert, können Sie nicht mehr beeinflussen. Dann fliegt die Kugel entsprechend der Physik. Mhm. Und an der Physik können Sie nicht vorbeikonstruieren. Deshalb hat mich das natürlich noch ein bisschen gestört, ganz am Anfang in dem Film, als gesagt worden ist, ja, wir können Materialien neu erschaffen, wie wir das uns so vorstellen. Wir können aus dem Vorfindlichen was bauen, was die Physik sozusagen zulässt, was die Chemie zulässt. Klar. Insofern ist das nichts Neues.
Aber neu im Sinne nur von noch nicht realisiert.
Aber wir finden eigentlich in der Nanotechnologie keine, oder Nanowissenschaft müssen wir eher sagen, keine neuen Gesetze. Das ist die Quantentheorie. Klar. Bloß die wird jetzt plötzlich in gewisser Weise populär und da wundern sich die Leute. Aber die Quantentheorie gibt es schon seit 1927. Und jeder Gymnasiast müsste eigentlich davon ein bisschen was mitgekriegt haben.
Die Technik hat sich verändert, mit der wir was beobachten können. Das heißt, wir kommen jetzt erst in diese Dimension rein. Aber das, was natürlich Angst dabei vielleicht dann doch auch macht, ist, dass wenn man nicht abschätzen kann, was passiert, was passiert denn dann nachher beispielsweise in der Umwelt, was passiert mit uns? Schon ein berechtigter Gedanke, den man auch hat.
Sie haben ja recht mit dem, was Sie gesagt haben über die Quantenphysik beispielsweise oder dass wir Dinge sehen, die wir vorher nicht haben sehen können. Aber hat das nicht Auswirkungen längerfristig auch auf unser Menschenbild, also auf unsere Kultur? Wie umgekehrt natürlich das, was wir im Moment machen und unsere Vorstellungen, unsere Visionen zum Beispiel von der Nanotechnologie Einfluss wieder auf die Technik selber haben. Aber ist das nicht ein anderes Menschenbild? Also Sie haben zu Recht gesagt, dass Natur war immer schon Selbstorganisation. Völlig richtig. Sie widersprechen mir wahrscheinlich gleich, aber unsere philosophische gängige Vorstellung ist doch, wir sind rationale Wesen, wir machen das komplett ohne Selbstorganisation, wir machen das sozusagen Bottom-up-Technologie, von unten alles schön, ganz rational und fieseln das auseinander. Das ist ja ein anderes Menschenbild.
Sie meinen in der Technologie?
Ich denke...
Wir lassen dort Kristalle wachsen. Eben. Ja, wir züchten Pflanzen, wir lassen wachsen.
Selbstorganisation.
Ja, wir benutzen ja Selbstorganisation. Jeder Züchter benutzt Selbstorganisation. Das ist eine alltägliche Technik. Ja, das Keltern von Wein, Herstellen von Most, um mal angenehme Dinge in der Technologie das zu nennen. Ja. Das funktioniert doch alles von allein. Das sind doch alles Selbstorganisationsprozesse.
Aber wenn wir es jetzt noch schaffen, sozusagen die Technologie weiterzuentwickeln, dass wir also, was wir nennen doch, dirigierte Selbstorganisation. Das war also diese Fiktion, die bisher existiert, dass wir jedes Material herstellen könnten aus den entsprechenden Ausgangsstoffen. Also, dass ich nur eine Lösung haben muss mit den Molekülen, mit den Atomen und dann kann ich sozusagen von außen ein Programm einstrahlen und dann kommt eben sozusagen die Schraube heraus aus dieser Lösung. Nicht?
Diese parametrisierte Universalmaschine.
Ja, das ist doch diese wunderbare Idee. Das Rapid Prototyping übrigens ist natürlich sozusagen der erste Schritt dorthin. Nicht? Rapid Prototyping ist ja, dass ich in der Lage bin, aus einer Lösung oder aus einer, ja, zum Beispiel aus einer Lösung mittels eines Laserstrahls dort also Gegenstände herzustellen aus der Lösung, und ich habe es vorher programmiert.
Ne? Ja, aber das entbindet uns natürlich nicht, und jetzt nochmal auf das Menschenbild zurückzukommen, das entbindet uns natürlich nicht, vorher zu wissen, was für Eigenschaften wir eigentlich wollen, wohin wir eigentlich wollen, was wir auch mit unserer Technik wollen. Das Menschenbild, denke ich, spielt eine Rolle, einmal in der Richtung, wir haben bestimmte Menschenbilder, und dann stellen wir vor, was für eine Technik wir wollen, wollen könnten. Mich interessiert manchmal, was für Menschenbilder die Leute haben, die solche ganz modernen oder futuristischen Anwendungen wie Nanorobots oder sowas haben. Da steckt eine gewisse Auffassung von Menschen dahinter. Mhm. Umgekehrt natürlich, dadurch, dass wir diesen Mikrokosmos jetzt so schön visualisieren können, indem wir sozusagen zugucken können, auch im makromolekularen Bereich in der Biologie, wie eine Zelle funktioniert. Wir verstehen sie immer besser, weil wir sozusagen immer tiefer reingucken können, bis 20 Nanometer. Dass wir dann natürlich auch eine andere Auffassung kriegen, wie wir selbst zusammengesetzt sind, wer wir selbst sind. Und da beginnt natürlich dann auch nochmal ein Nachdenken darüber, über die uralten Fragen, Geist, Leib, Seele, Verhältnis, sozusagen die alten Themen der Philosophie, die so alt sind wie die Philosophie
darauf
selbst.
Darauf wollte ich eben hinaus, ich habe es wahrscheinlich nicht so gut ausgedrückt, aber da ist doch ein entscheidender Wandel im Denken, der kommen wird, also im Selbstverständnis auch von uns Menschen, der kommen wird. Denn eins ist ja ganz klar, ich meine, das haben wir hier in der Sendung schon oft genug gesagt, also eine klare Grenze zwischen Materie und Geist oder Bewusstsein, die lässt sich überhaupt nicht mehr definieren, das ist völliger Stuss eigentlich.
Naja, das kann man dann als Schluss bezeichnen, wenn man genau weiß, was Bewusstsein ist. Dann weiß man, dass man die Grenze nicht ziehen kann. Aber wir wissen ja gar nicht, was Bewusstsein ist. Also die künstliche Intelligenz, was immer das auch war, es ist ja ein Programm, um das ein bisschen ruhig geworden ist, wir grinsen, die hat sich ja mal anscheinend gemacht, solche Selbstbewusstsein.
Den freien Willen und die Diskussion um den
so solche, freien Willen. Solche Prozesse sozusagen nachbilden zu können. Sie ist eigentlich zunächst mal damit gescheitert. Das hängt auch damit zusammen, dass das, was dann Bewusstsein ist, immer so definiert wird, was man gerade technologisch machen kann. Man hinkt sozusagen dann auch immer in der Begriffsdefinition hinterher. Ich denke, was sich der Mensch sieht, wie er sich selbst entwirft, das ist seine philosophische Aufgabe, das ist sein Selbstverständnis, und da kann ihm die Technik vielleicht Anregungen geben, aber die Technik wird dieses Problem nicht lösen. Die Technik kann auch nicht das Problem lösen, was für eine Technik wir haben wollen. Das müssen wir gesamtgesellschaftlich tun, bis hin zur philosophischen Reflexion.
Sie haben es noch nicht angesprochen, aber was ich da im Hinterkopf hatte, das ist natürlich die ganze Militärtechnologie. Also ich habe mal so aufgelistet, da gab es neulich eine Konferenz der National Nanotechnology Initiative. Also was wollen die alles? Noch ausgefeiltere virtuelle Realitätssysteme zum Üben. Kampffahrzeuge ohne Besatzung, höhere Leistung bei militärischen Plattformen, verbesserte Systeme zur Überwachung, Steigerung der menschlichen Leistungsfähkeit.
Aber das können Sie jetzt nicht alles auf die Nanotechnologie schieben, nicht?
Aber die geben viel Geld für die Nanotechnologie aus. Das ist ein Motor der Nanotechnologie.
Das Militär war natürlich oftmals schon der Vater von vielen Entwicklungen, nicht? Und wenn Sie ein Handy heute benutzen, wenn ein Soldat ein Handy benutzt sozusagen, nicht? Benutzt er dann die Nanotechnologie? Klar. Selbstverständlich benutzt er die Nanotechnologie. Ich glaube, es wird da bedenkenswert, wo wir ausschließlich sozusagen Dinge machen, die zum Töten anderer Menschen gedacht sind, nicht? Wie Waffen immer eigentlich sind. Und es wird da bedenklich, um jetzt auf Nano zu kommen, aus meiner Sicht jedenfalls, wo wir uns beispielsweise überlegen, wie können wir auf einem Kampffeld Giftstoffe besser verteilen, weil wir sie sozusagen nanopartikulär herstellen. Mhm. Wenn Militärs überlegen, ob man künstliche und natürliche Systeme sozusagen zu solchen Hybridteilchen zusammenschmilzt. Da wird es wirklich gefährlich, weil da nämlich die Intention eindeutig ist. Die Intention ist, ich möchte sozusagen Schaden anrichten. Ja? Aber das Handy, was ein Soldat benutzt, da können Sie nicht sagen, die Nanotechnologie ist jetzt hier gefährlich. Nicht?
Also bei der Waffenentwicklung, wie Anthrax, hatten wir beispielsweise schon mal so eine Diskussion mit der Verteilung. Das ist natürlich auch eine Forschung, die gemacht wird. Davon kann man ausgehen, Waffen, die darauf basieren, dass sie eben, wie Sie sagen, fein verteilt werden.
Ja. Aber wir haben bei den Kernwaffen wie lange gebraucht, bis man mal halbwegs ein bisschen abgerüstet hat? Ja? Ich meine, das ist immer noch nicht sicher geworden. Wir haben immer noch 23.000 Atomsprengköpfe, aber ein bisschen weniger als vorher. Die Frage ist, könnte man nicht eine Abrüstungsdebatte bei zukünftigen Nanowaffen, in Anführungszeichen, was immer das auch sein mag, schon mal von vornherein
anzetteln? Das ist die Chance, das ist die große Chance.
Und die haben wir jetzt, weil wir ungefähr ein bisschen abschätzen können, was auf uns zukommen könnte.
Weil wir schon was Neues machen können jetzt hier. Ja. Nicht? Übrigens, Gerd Binnig hat ja auch den Begriff geprägt, Vorprägt einer zweiten Genesis, nicht? Mhm. Dass es also eine zweite Schöpfung uns bevorsteht, weil wir exklusiv sozusagen mit der Nanotechnologie in die Lage versetzt werden, Dinge zu tun, die bisher ausschließlich der Natur vorbehalten waren.
Aber ein bisschen primordial. Wir machen ja, auch in der, die Alchemisten haben ja auch schon Stoffe synthetisiert, die in der Natur nicht vorkommen.
Wobei die das also mit dem Gold nicht hingekriegt haben.
Ja, klar.
Bei uns bin ich mir
da
nicht so sicher, ob wir das nicht vielleicht auch hinkriegen.
Wir haben halt eine Spirale sozusagen mehr gedreht. Ne? Wir haben heute ein Verständnis einigermaßen dafür, jedenfalls, wie wir es machen müssen. So wie der Fischschwarm immer, um auf die Selbstorganisation nochmal zu kommen, der Fischschwarm hat schon immer ein Verständnis sozusagen gehabt, wie er emergent sich verhält, indem er sich organisiert. Emergenz ist ja auch das springende Wort der Selbstorganisation. Es kommt etwas raus, was ich dem einzelnen Teilchen nicht ansehe. Also die Fische
aber
sozusagen
sind alle... Aber es kommt darauf an, wie sie die Systemgrenzen ziehen. Nicht? Wenn sie Systemgrenzen um den ganzen Fischfarm rumziehen und die beeinflussenden Faktoren kennen, dann ist das keine Emergenz mehr, sondern das ist eben ein Naturprozess, der unter solchen Bedingungen abläuft.
Ja, aber der einzelne Fisch sozusagen ist ja dumm, nicht? Der kennt nur bestimmte Nachbarschaftsregeln.
Emergenz kriegen sie nur, wenn sie das einzelne Teilchen angucken.
Ja, genau.
Weil dann wissen sie nicht, wie sie es verhält.
So ist es. Und so von so einer ähnlichen
perspektivischer Begriff.
Stehen wir natürlich schon bei der Selbstorganisation von Molekülen, die beispielsweise zu Leben führt. Wenn wir neues Leben erschaffen könnten, weil wir Selbstorganisation von Molekülen auf Mineraloberflächen, also den Vorgang, der vor 3,8 Milliarden Jahren stattgefunden hat, wenn wir den nachahmen können, dann muss man schon die Frage stellen, welches Leben wir schaffen.
Sie waren ja eben
aber wir können es noch nicht. Ne?
Wir können es
noch
nicht.
Warum
das
ist
das eine Frage der Zeit vielleicht?
Aber Sie waren eben bei der KI, ich meine, also bei der künstlichen Intelligenzforschung. Ich kann ja auf die Idee kommen und sagen, statt einem Kohlenstoff-Bio-Universum mache ich ein, ich weiß nicht, Lithium-Bio-Universum.
Das spricht vieles dagegen.
Also es ist immer ein hypothetisches Modell, was diskutiert wird, wenn wir nach Leben auf anderen Planeten fragen. Muss Leben an Kohlenstoff und Wasser gebunden sein? Nicht? Und da gibt es schon Ideen, Silizium stammt schon von Stanislaw Lem, hat schon darüber geschrieben, nicht? Das hat aber mit künstlicher Intelligenz, ich glaube, Sie haben sehr recht gesagt, also die künstliche Intelligenz, momentan spielt die Musik sozusagen bei der Frage des Gehirnverständnis, freier Wille existiert, der sagt die Quantenmechanik etwas über freien Willen aus, gibt es eine statistische Deutung der Quantenmechanik, die eigentlich keinen freien Willen möglich macht, diese Dinge. Und das hat immer mit diesen einzelnen Teilchen, mit den Neuronen übrigens zu tun, nicht? Wenn ich 100 Milliarden Neuronen zusammenschalte, das sind einzelne Teilchen, verhalten die sich dann noch deterministisch, statistisch, habe ich einen freien Willen oder nicht?
Ja, das erinnert mich an unsere schöne Sendung über Komplexität, die wir mal gehabt haben. Also Sie sind sehr optimistisch, das freut mich, dass Sie den Optimismus teilen. Sie haben sich eben auch dafür ausgesprochen, dass wir sozusagen zu Regulationen kommen. Sind wir ja auf dem besten Weg. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Ihnen, meine Damen und Herren, noch der Hinweis, dass es weitere Informationen über die Sendung, darunter natürlich auch Literaturhinweise und unsere Gespräche als Film- und Audiodatei gibt, wie gewohnt, auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und in der kommenden Woche befassen wir uns mit den Affen und uns selbst. Was verbindet uns eigentlich und was trennt uns? Mensch-Affe stellt Ihnen kommende Woche die neuesten Ergebnisse der Paläoanthropologen und auch der Affenforscher vor. Der Übergang ist, wie Sie wissen, fließend. Also gehen Sie in sich, tun wir bis nächste Woche auch. Affe, Mensch, Mensch, Affe, kommenden Donnerstag. Bis dann und tschüss.